Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Lena Mempel.
Hi ihr Lieben, ihr holt euch einen Stempel, dann geht ihr durch die Tür und zack, seid ihr in einer ganz anderen Welt. Bässe wummern, die Disco-Kugel glitzert, überall sind schöne Menschen, die tanzen, knutschen und sich im Moment verlieren. So fühlt sich das jedes Mal wieder an, wenn man auf einer richtig guten Party landet. Aber so 100% bleibt die Welt dann halt doch nicht draußen. Gesellschaftliche Probleme wie Diskriminierung, Grenzüberschreitungen und sexualisierte Gewalt, die kommen leider mit auf die Tanzfläche. Wie können wir so feiern, dass sich auf Partys wirklich alle wohlfühlen? Darüber sprechen wir in dieser Ab 21. Und das Thema ist groß, weit größer als ein ruinierter Partyabend. Wenn wir im oder vorm Club auf Leute treffen, die einem gegenüber intolerant oder sogar diskriminierend sind, dann kann das richtig lange nachhallen, weil uns das tief verletzt. Und deshalb gibt's immer mehr Partys mit dem Ziel, ein Safer Space zu sein, also ein Ort, der möglichst diskriminierungsfrei ist. So ein Safer Space versucht Latoya zusammen mit anderen engagierten Menschen in Witten zu schaffen. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Einmal im Monat veranstalten sie dort die Dyke Nights und wir haben drüber gequatscht. Hi Latoya.
Hallo.
Für wen machten ihr die Dyke Nights?
Also ich glaube, das Ganze hat damit angefangen, dass uns was gefehlt hat. Also ein Ort, der aus queer-lesbischer Perspektive organisiert wird, so im Ruhrgebiet. Also da gibt es ein paar Sachen, aber eben nichts Permanentes. Und da haben wir gedacht, wir würden gerne was dazu beitragen, für uns und unsere Friends.
Jetzt hast du ja gesagt, euch hat was gefehlt. In der Vergangenheit warst du sicher schon in anderen Clubs, in anderen Bars feiern. Was hast du denn erlebt an Orten, die kein Safer Space waren, sich darum nicht bemüht haben?
Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich durch meine, ich nenne es jetzt mal, feministische Politisierung relativ früh gemerkt habe, dass ich mir Orte suchen kann, an denen ein gewisses Selbstverständnis da ist und manche Dinge weniger häufig passieren. Deswegen würde ich sagen, dass ich tatsächlich so die in Anführungszeichen normale Clubszene oder auch Musikevents oder so nicht so viel aufgesucht habe wie jetzt zum Beispiel andere FreundInnen von mir. Ich würde sagen, dass das Bedürfnis, diesen Ort so zu kreieren, vielleicht gar nicht aus sowas in Anführungszeichen negativen kam, sondern mehr, also ein Bedürfnis danach, einen Ort zu schaffen, der einen bestimmten Raum bietet für queer-lesbisches Sein, aber auch andere Formen von Queerness. Und genau, für mich lag da der Fokus gar nicht spezifisch darauf, irgendwas zu vermeiden, sondern einen Freiraum zu schaffen und davon irgendwie teil zu sein, was für Veränderungen wir uns wünschen.
Was ist denn euch wichtig, wenn ihr dann einmal im Monat diese Dyke Night, also diesen Freiraum kreiert für euch und für andere? Worauf achtet ihr da?
Ich denke, das fängt zum Beispiel auch dabei an, wie wir gemeinsam Musik kuratieren. Wer legt auf? Also aus welcher Position wird aufgelegt, aber auch was für Musik? Also nur weil dieser Space queer-lesbisch ist, heißt es ja nicht, dass alle auch gerne dieselbe Musik hören. Dass es ein Spektrum ist und dass wir die Leute einladen, die wir auch gerne hören wollen, aber eben auch mit dem Bewusstsein, dass solche Sachen wie Rassismus und aber auch Transfeindlichkeit und so weiter einfach für KünstlerInnen Realität sind und wir uns wünschen, dass Menschen aus diesen Positionierungen einfach mehr Raum auch kreieren können mit ihrer Musik.
Was ist mit so Sachen wie Tür oder auch Awareness-Teams, was man vielleicht so klassischerweise kennt aus der Clublandschaft?
Also es war uns ganz klar, dass wir da ein Konzept brauchen und wir denken Tür und auch Awareness, also wie man es vielleicht auch klassisch kennt, dass es jemand in dem Raum gibt, der ansprechbar ist oder die ansprechbar ist. Das heißt, an der Tür stehen bei uns eben Leute, die auch Teil des Awareness-Teams sind. Und ja, ich finde das auf jeden Fall super wichtig, weil damit schon, wenn die Menschen reinkommen, klar ist, was für ein Ort wollen wir gemeinsam gestalten.
Und habt ihr auch zum Beispiel einen Ort, an den Menschen sich zurückziehen können, wenn sie sich doch unwohl fühlen?
Auf jeden Fall. Das ist ja so ein bisschen so ein Standardding, in Anführungszeichen.
Und naja, nicht in jedem Club, wa?
Ja, also wir haben das Glück, dass genau gegenüber gibt's einen kleinen Raum. Da packen wir dann immer ein paar Snacks hin, was zu trinken und versuchen es ein bisschen gemütlich zu machen. Und wenn dann irgendwie was passiert oder wenn eine Person einen Rückzugsort braucht oder sich wünscht, dann kann eben eine Person aus dem Awareness-Team gemeinsam aus dem Raum komplett rausgehen. Und dann ist man auch, also dann ist man gar nicht mehr an dem Ort, an dem die Party stattfindet. Und das ist wirklich einfach gegenüber. Man läuft über die Straße und kann dann da rein zusammen mit jemandem aus dem Awareness-Team.
Man spürt, da sind sehr, sehr viele Gedanken reingeflossen in die Konzeption der Dyke Nights. Weißt du noch, wie das Gefühl für dich persönlich war beim allerersten Mal, als du in diesem von euch kreierten Safer Space gefeiert hast?
Ja, total aufgeregt natürlich und super freudig, dass auch so viele Leute gekommen sind, obwohl wir eben in einer Kleinstadt sind und viele Leute auch aus den umliegenden Städten, Bochum, Dortmund, Essen, aber sogar Wuppertal, Düsseldorf, extra her gekommen sind nach Witten, was uns auch nochmal gezeigt hat, so, ja, diese Räume fehlen. Also wenn Menschen aus Düsseldorf eine über einstündige Reise antreten, um nach Witten zu kommen, um zu feiern, dann gibt es da irgendwie eine Leerstelle. Ja, ich glaube, für mich kam so Euphorie, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und aber auch Freude darüber, dass es so gut angekommen ist und dass wir diesen Ort gemeinsam so kreieren können.
Jetzt macht ihr das ja jetzt schon ein Jahr, einmal im Monat. Nimm uns mal mit in so eine klassische Dyke Night. Was gibt's an so einem Abend alles? Habt ihr ein Programm, Specials?
Es fängt so um 19 Uhr an. Das hat auch einen Grund, warum das so früh ist, weil wir sind ja eigentlich ein Café/Bar. Das heißt, wir können nicht so lange laut sein. Gegen 21 Uhr fängt dann, genau, dann wird getanzt. Und letztes Jahr hatten wir aber auch Dyke Nights ohne MusikerInnen. Wir haben zum Beispiel eine Karaoke-Nacht gemacht. Genau, also es gibt immer irgendeine Form von Programm. Und nächsten Freitag zum Beispiel haben wir eine Lesung. Ja, wir sind da so offen und machen ein bisschen das, worauf wir Lust haben und was uns fehlt.
Jetzt haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr das Ganze im Laden so handelt, damit sich Menschen wohlfühlen. Aber was macht denn ihr, wenn Personen vor der Tür stehen, die nicht zur Zielgruppe der Dyke Nights gehören? Wie geht ihr damit um?
Eigentlich ganz klar. Also das ist häufiger auch jetzt schon passiert, dass Leute interessiert sind. Wie gesagt, es ist dieser Kontext von der Kleinstadt, wo das am Anfang auch aufsehenerregend war, dass da jetzt dieses Café oder auch die Bar, in die man sonst irgendwie reingehen kann und da seinen Pilz trinken kann, man vielleicht dann am Freitagabend einmal im Monat nicht reinkommt. Das wurde auf jeden Fall nicht von allen so direkt akzeptiert. Und wir machen das dann tatsächlich einfach so, dass ein oder zwei Leute aus dem Awareness das Team auf die Person zugehen, erklären, was das für eine Veranstaltung ist und dann eben auch die Person dementsprechend bitten zu gehen. Und da ist uns aber auch wichtig, auf unsere Sprache zu achten, weil wir wollen irgendwo auch Verständnis herstellen. Und wenn wir da Begriffe verwenden, die, sagen wir mal, außerhalb einer queer-feministischen oder aktivistischen Szene nicht geläufig sind, dann wird es unserem Anspruch auch irgendwie nicht gerecht, dass wir sowas wie Klasse und so weiter mitdenken.
Und du hast schon gesagt, am Anfang gab es da durchaus auch Ungläubigkeit oder Unverständnis, dass die Bar, wo man sonst immer hingeht, auf einmal an einem Abend eben ein Raum für bestimmte Menschen ist. Hat sich das irgendwie verändert in dem einen Jahr? Wie kommt das jetzt so in der Stadt an?
Also ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall verändert, eben auch durch Gespräche und durch das Schaffen von Verständnis, weil es ja oft auch irgendwie Gruppen an Leuten sind, die da vielleicht normalerweise abhängen. Und auch wenn man mit einer Person darüber ein gutes Gespräch hatte, dann habe ich auf jeden Fall schon gemerkt, dass es in diesen Gruppen angekommen ist, dass warum es diesen Raum gibt und irgendwie eine Form von, ich würde sagen, eine Form von Akzeptanz. Also das darf man jetzt vielleicht auch nicht zu optimistisch sehen, aber auf jeden Fall, dass es so anders respektiert wird und vielleicht auch schon ein bisschen auf dem Schirm ist, dass man dann an dem Freitag vielleicht woanders hingeht oder die Diskussion nicht mehr auf dieselbe Art und Weise gesucht wird und aber auch wirklich Veränderung in Haltung dazu.
Und hattet ihr trotz des Konzepts und auch der Selektion an der Tür, dass ihr so offen darüber kommuniziert, dann trotzdem mal im Laden Vorfälle, wo sich Menschen unwohl gefühlt haben?
Ja, also es gibt ja diesen Begriff Flinter. Das sind sozusagen alle Menschen außer Cis-Männer. Und wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, nicht zu sagen, dass wir eine Flinter-Only-Party sind. Wir sind eine Veranstaltung, die aus queer-lesbischer Perspektive organisiert wird. Und prinzipiell wollen wir aber vermeiden, dass wir uns in so einer falschen Sicherheit wiegen von, ja, wir schreiben irgendwie Flinter drauf und maßen uns irgendwo dann auch selber an zu sagen, okay, wer gehört in diesen Begriff und wer nicht. Und das kann man eben nicht immer sehen. Und wir versuchen deshalb an der Tür eben durch das Fragen, hey, wofür bist du hier, das und das ist der Space, die Leute aktiv einzuladen. Und aber es gibt auch Leute, wo wir merken, okay, das passt vielleicht nicht und die schicken wir wieder weg. Und da kommt es eben auch mal zu Momenten oder ist es auch schon zu Momenten gekommen, wo dann vielleicht 2, 3 Leute reingekommen sind, die dafür gesorgt haben, dass der Raum sich deutlich unsicherer anfühlt. Und das wurde uns dann auch gefeedbackt. Und dann haben wir diese Leute eben gebeten, doch bitte zu gehen.
Und das hat dann auch verhältnismäßig reibungslos funktioniert oder müsst ihr euch da dann schon sehr durchsetzen?
Ich würde sagen beides. Also es hat auf jeden Fall Durchsetzungsvermögen gebraucht oder eine Standhaftigkeit zu sagen, hey, hör zu, wir merken, das passt nicht und wir bitten dich zu gehen. Das hat dann auch gut geklappt und gleichzeitig ist unser Awareness-Team hauptsächlich eben nicht cis-männlich und alle von uns sind queer und sowas ist dann auch anstrengend, auch wenn es klappt. Also ich würde zu beidem Ja sagen.
Latoya veranstaltet zusammen mit einer Gruppe von Menschen die Dyke Nights in Witten, ein safer Space, in dem diskriminierungsfrei und ohne Übergriffe gefeiert werden soll. Dankeschön, Latoya.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Clubs und Bars, das sind Treffpunkte, Freiräume, kleine Utopien, wo man sich in der Nacht verlieren kann, freidrehen, Kontrolle abgeben, jemand ganz anders sein. Aber es sind auch Orte, an denen gerade wegen dieser Freiheit und dem Schutz der Nacht immer wieder Übergriffe passieren. Blöde Anmachen, Diskriminierung, vielleicht sogar Gewalt. Viele Clubs, die wollen das ändern und einen sichereren Raum zum Feiern schaffen. Die Awareness Akademie, die unterstützt sie dabei. Das ist ein Projekt der Berliner Clubkommission und ich habe mit Katharin aus dem Team gesprochen. Hi Katharin.
Hallo.
Lass uns erst mal klären, Awareness Akademie. Was genau ist das? Was macht ihr?
Awareness Akademie baut so ein bisschen auf dem Konzept von Awareness. Das ist eine Maßnahme oder ein Konzept aus dem Antidiskriminierungsbereich eigentlich, der dazu da ist, Räume diskriminierungssensibler zu gestalten, diverser aufzustellen und vor allem Handlungsmaßnahmen bei der Unterstützung von Betroffenen von Diskriminierung und oft auch explizit beim Vorfall von sexualisierter Gewalt und Übergriffen zu unterstützen. Und die Awareness Akademie, die versucht eigentlich so als Plattform für die Berliner Clubkultur, also alle Clubs, Kollektive und Festivals, die sich dort verorten, zu fungieren. Und sie vermittelt, schafft Austausch, Weiterbildungsformate und seit neuestem auch Forschung rund um diese Themen.
Euch gibt's ja seit 2020. Gab's da einen konkreten Anlass? Kamen da die Clubs auf euch zu oder so? Ich meine, es war ja eigentlich mitten in der Corona-Pandemie, oder?
Genau, also wir sind gestartet kurz vor der Corona-Pandemie, aber das ist eigentlich nur der offizielle Start des Projektes. Los ging es tatsächlich schon einige Jahre früher, so um die 2017 hat sich bei der Clubkommission der Arbeitskreis Awareness and Diversity gegründet. Ja, eigentlich aufgrund verschiedener Vorfälle in der Szene, aber auch einfach einem gesellschaftlichen Diskurs, der sich verändert hat. Wir erinnern uns noch an die Zeit, wo MeToo groß wurde und 2020 war zum Beispiel Black Lives Matter ein Riesenthema. Das waren alles schon immer Themen, aber zum Beispiel durch solche Diskurse hat sich so ein bisschen die Wahrnehmung der Öffentlichkeit und auch der Druck verändert. Und das hat aber auch dazu geführt, dass Betroffene von Diskriminierung, Betroffene von sexualisierter Gewalt, eine andere Stimme gefunden haben. Und so haben wir dann das erste Mal Ende 2019 Förderung bekommen und konnten 2020 starten.
Aber wenn wir von Diskriminierung sprechen, da gibt's ja schon verschiedene Formen. Über welche sprechen wir da genau?
Also ich kann da jetzt nochmal zurückgreifen auf das Konzept von Awareness. Und da konzentriert sich ja alles um betroffene Personen, die quasi eigentlich eine Grenzüberschreitung melden. Und alles, worüber wir sprechen, beginnt eben da, wo Menschen eine Grenzüberschreitung empfinden für sich selbst und eben melden. Was diese ist und wie die eingeordnet wird, das ist ganz individuell von der betroffenen Person abhängig. Du kannst als gewaltvoll empfinden, der Blick, der dir zugeworfen wird, weil du vielleicht gewisse Vorerfahrungen hast oder weil es in dem Moment eben so für dich ist. Für eine andere Person müsste das gar nichts bedeuten. Das macht es aber nicht real für die betroffene Person in dem Moment. Und gleichzeitig passiert in Clubs eben auch all das, was wir eben sonst auch so kennen. Es gibt rassistische Diskriminierung, es gibt sexualisierte Gewalt, es gibt Sexismus, es gibt die blöde Anmache, es gibt alle Formen.
Und ihr jetzt als Awareness Akademie, wie wollt ihr diese Awareness in die Clubs bringen beim Feiern?
Also wir machen das ja ganz konkret. Wir haben verschiedene Formate. Angefangen haben wir mit runden Tischen, die nennen sich Awareness and Diversity Roundtables. Die machen wir alle 2 Monate. Und da bringen wir eigentlich wirklich Expertinnen, Erfahrungs- und Fachexpertinnen aus dem Bereich Awareness, Antidiskriminierung, Diversity zusammen mit den Akteuren aus der Berliner Clubkultur und auch den Leuten, die sich bereits in dem Bereich engagieren, bringen die zusammen. Wir haben verschiedene Fachinputs, wir haben Gruppenarbeiten und entwickeln gemeinsame Lösungen. Abseits dessen haben wir ein immer wiederkehrendes, immer kostenfreies, offenes Workshop-Programm. Da sprechen wir eben auch alle verschiedenen Diskriminierungsformen und Diskriminierungsdimensionen an und das wirklich in die Praxis der Clubkultur zu bringen. Das heißt, wir gehen auch über alle Gewerke hinweg. Wir schulen Leute, die an der Tür arbeiten. Wir schulen Leute, die Night Management machen. Wir schulen Leute, die ein diversity-sensibles Programm entwickeln sollen. Wir schulen die Führungsebene, wo wirklich ein Club als eigene Einheit in allen Gewerken komplett in Diversity und Diskriminierungssensibilität geschult wird und wirklich auch lernt, wie sie das in ihrem Club-Alltag verankern können.
Was machen die denn, diese Clubs zum Beispiel, ganz konkret anders, nachdem sie sich damit auseinandergesetzt haben? Also zum Beispiel die Tür oder gibt es ein Awareness-Team? Wie sehen da die Nächte aus?
Es muss ein Investment geben in diese Strukturen. Das heißt, es gibt Menschen, die werden wirklich im Team verankert, dafür bezahlt, Awareness-Strukturen aufzubauen, weiterzuentwickeln. Es werden Awareness-Teams bezahlt und das gilt auf jeden Fall für all diese Strukturen, die ich gerade genannt habe. Und das unterscheidet sie dann eben auch von anderen Orten.
Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass eine ganz große Herausforderung bei dem Thema ist, dass die Zahlen fehlen und dass ihr euch als Awareness Akademie jetzt auch in die Forschung gewagt habt. Was sind denn momentan so die Probleme, die Clubs bei dem Thema haben?
Also wir sind gerade dabei, in den letzten Zügen, kurz vor der Veröffentlichung unserer Ergebnisse aus der Berlin Club Survey, das ist eine Studie oder eine Online-Befragung, die wir letztes Jahr durchgeführt haben, an denen fast 5000 Berliner Clubgäste und Mitarbeitende teilgenommen haben. Und da haben wir eben explizit zu Diskriminierungserfahrungen im Berliner Clubs gefragt, aber auch, welche Awareness-Maßnahmen, Antidiskriminierungsmaßnahmen werden schon wahrgenommen, wo sind vielleicht aber auch Hemmnisse. Und ich kann da jetzt noch nicht vorweggreifen, bevor wir das offiziell veröffentlicht haben. Was ich aber vor allem sagen kann, was ich denke ein großes Problem oder ein paar große Probleme sind, das ist einmal fehlendes Wissen. Und fehlendes Wissen gilt sowohl für die Clubstruktur, also die Akteure sind nicht genug ausgebildet oder bereits in Berührung gekommen mit den Themen und es mangelt einfach noch an Wissen. Und genauso fehlt es aber auch an Informationen auf Seiten der Gäste. Das heißt, wenn etwas passiert, wo kann ich mich hinwenden? Wer kann mir helfen? Und es kann sogar sein, dass es Strukturen im Club gibt, aber auch da kann die mangelnde Information dazu führen, dass die Leute nicht wissen, wo kann ich mich gerade hinwenden. Das heißt, ein Mangel an Informationen und Wissen ist so, glaube ich, einer der Hauptfaktoren, der gerade so ein Problem darstellt. Und dann andere Probleme sind, denke ich, mangelnde Kapazitäten und Ressourcen. Gerade im Zuge der Corona-Pandemie und ich würde mal sagen, the aftermath, haben wir auch einen großen Mangel an Fachpersonal und einfach an Clubpersonal. Und da beißt sich oft die Katze so ein bisschen in den eigenen Schwanz. Und an diesen Stellschrauben möchten wir gerne ansetzen und das tun wir eben auch schon. Ja.
Katharin, Leiterin der Awareness Akademie, ein Projekt der Berliner Clubkommission. Das Team unterstützt Clubs dabei, zu safer Spaces zu werden, damit sich alle Feiernden wohlfühlen. Dankeschön.
Gerne.
Safer Spaces, wie sich auf Partys alle wohlfühlen können. Unser Thema in dieser Ab 21 und der Schlüssel dazu, so kristallisiert sich's heraus, scheint Awareness, also ein Bewusstsein zu sein. Dafür, dass unsere gesellschaftlichen Struggles mit uns in die Clubs und Bars kommen. Und klar, kann man erstmal Veranstaltungsreihen für marginalisierte Gruppen schaffen, um das Risiko zu minimieren. Und Veranstaltende, TürsteherInnen, NightmanagerInnen schulen, dass sich niemand unwohl fühlt. Und Menschen, wenn das so ist, sofort Hilfe bekommen. Aber auch wir können auf der Tanzfläche ein bisschen mehr aufeinander achten. Und zum Schluss noch ein Tipp. Hier im Podcast sind ja jetzt ganz viele Begriffe gefallen wie Flinter, transfeindlich oder queer-lesbisch. Wenn ihr Lust habt, da tiefer einzutauchen und die queere Community besser kennenzulernen, dann hört gerne rein bei unseren KollegInnen Kati und Julien vom queeren Podcast Willkommen im Club von PULS. Die beiden Hosts sind selbst queer und teilen ihre Geschichten und Erfahrungen, quatschen aber auch mit anderen queeren Gästen über all die Themen, die die Community und die Szene gerade bewegen. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek. Und das war's von uns heute. Lena Mempel mein Name. Wir hören uns bald wieder hier in der Ab 21.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.